NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Der Ball rollt. In der ersten und zweiten Bundesliga ist unübersehbar. Doch auch die dritte Liga wird die Spielzeit fortsetzen. Das hat heute der DFB beschlossen. Dazu haben wir Einzelheiten. Wir reden über Thüringen. Das Land geht offenbar voran in Sachen Corona-Lockerungen. Das hat Ministerpräsident Ramelow angekündigt. Dazu haben wir Hintergründe und Reaktionen und übrigens auch neue Corona-Ansagen der Bundesregierung. Wir informieren Sie über den Neustart der Deutschen Bahn. Die will nämlich Fahrgäste zurückgewinnen, die wegen Corona zu Hause bleiben. Und wir hören in Ostfriesland nach, was da los war in einem Restaurant. Seit einer Feier dort sind die Infektionszahlen im Kreis Leer nämlich nach oben geschossen. Als erstes aber der heutige Freudentag für Käufer eines VW-Diesels. Jedenfalls, ich vermute, dass viele Volkswagen-Kunden das so empfinden. Ihnen steht grundsätzlich Schadenersatz zu. Das sagt heute der Bundesgerichtshof und fällt ein vermutlich wegweisendes Urteil im Abgasskandal. Klaus Hempel in Karlsruhe, was genau haben die Richter denn gesagt?
Ja, sie haben geurteilt, dass der VW-Konzern haftet, weil hier der Käufer, der geklagt hatte, sittenwidrig geschädigt wurde. Und zwar vorsätzlich. VW hatte immer wieder argumentiert, wenn bei den Fahrzeugen, wie auch im konkreten Fall, eine neue Software aufgespielt wurde, dann ist doch der Schaden beseitigt. Die Käufer konnten das Auto weiterfahren, aber der Bundesgerichtshof hat das nicht gelten lassen. Der BGH sagt, schon im Vertragsabschluss selbst, da liegt der Schaden, weil hier der Käufer mehr oder weniger getäuscht wurde. Soll heißen, ein Käufer hätte das Auto nicht gekauft, wenn er von der Schummelsoftware gewusst hätte. Ganz wichtig aber, das ist eine Einschränkung im Urteil, die Käufer müssen sich die Nutzung des Autos anrechnen lassen. Das heißt, die gefahrenen Kilometer, die werden in einen Betrag umgerechnet und das muss sich dann der Käufer abziehen lassen.
Trotzdem, im Kern klingt es für mich wie eine krachende Niederlage für Volkswagen. Ist es eine?
Also so wird es jedenfalls vielfach kommentiert. Ich bin da sehr viel zurückhaltender und will das auch kurz erläutern. Krachende Niederlage, das wäre aus meiner Sicht der Fall gewesen, wenn sich der Kläger zu 100% durchgesetzt hätte. Er wollte ja den vollen Kaufpreis ohne Abzüge zurückerstattet haben, aber er muss sich jetzt die Nutzung anrechnen lassen. Und jetzt komme ich mal zu anderen Klägern, die sich jetzt auf den BGH berufen werden. Die werden wahrscheinlich deutlich schlechter fahren, weil sie mit ihrem Auto deutlich mehr Kilometer gefahren sind als der Mann aus Rheinland-Pfalz, der sich heute vom BGH durchgesetzt hat. Und da, finde ich, hat sich die Taktik von VW durchgesetzt. Denn VW hat ja immer, wenn es ernst wurde, mit einem höchstrichterlichen Urteil Vergleiche abgeschlossen mit den Klägern. Und hat damit aus taktischen Gründen ein höchstrichterliches BGH-Urteil hinausgezögert. Und das wird zum Nachteil jetzt vieler Kläger, die ihr Auto weiterhin genutzt haben und sich jetzt viele Kilometer anrechnen lassen müssen, eben aufgrund der zeitlichen Verzögerung dieses BGH-Urteils.
Nach allem, was man weiß, sind ja noch wirklich mehrere tausend Fälle mindestens anhängig in der Sache. Wer kann denn jetzt sein Auto zurückgeben, Geld dafür einfordern?
Also es sind rund 60.000 Klagen noch anhängig bei den Gerichten und all diese Kläger können sich jetzt auf das Urteil berufen. Ganz interessant die Reaktion von VW. VW hat heute klar erklärt, wir werden auf die Kläger zugehen, wir werden ihnen eine Entschädigung anbieten. In dem Fall können die Kläger auch ihr Auto behalten. Da muss sich dann jeder, wenn das Angebot kommt, das mal durchrechnen, ob das schlüssig ist. Aber so wird es wahrscheinlich laufen, dass sich VW jetzt vielfach mit diesen Klägern vergleicht.
Und was ist mit den Kunden von VW, die nur in Anführungszeichen verärgert waren, bisher aber nicht geklagt haben?
Also die haben höchstwahrscheinlich Pech gehabt, denn wer noch keine Klage erhoben hat und jetzt erst klagen will, der hat ein großes Problem mit der Verjährung. Die Verjährungsfrage, die ist zwar vom Bundesgerichtshof noch nicht geklärt worden, aber es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Ansprüche verjährt sind, das muss man klar sagen.
Aus Karlsruhe war das Klaus Hempel. Vielen Dank. Das Auto, mit dem Spruch hat Volkswagen jahrelang geworben. Vielen VW-Kunden dürfte eher sowas einfallen wie der Abgasskandal. Volkswagen hat viel Vertrauen verspielt, besonders natürlich bei Dieselfahrern. Heute nun, wir haben es gehört, urteilt der Bundesgerichtshof, VW muss betroffene Kunden entschädigen. Das ist ein sehr klares Urteil. Doch ist es auch gerecht? Hier ist die Meinung von Arndt Brunnert.
Der Bundesgerichtshof hat ein deutliches und gerechtes Urteil gesprochen. VW muss zahlen, weil der Konzern objektiv sittenwidrig gehandelt hat. Die Richter teilen die Auffassung ihrer OLG-Kollegen, dass der größte europäische Autobauer aus Gewinninteresse die Behörden getäuscht habe. Dafür habe er eine erhöhte Belastung der Umwelt in Kauf genommen und riskiert, dass die Autos vieler Kunden stillgelegt werden. Viel größer kann die Klatsche nicht sein. Warum urteilte die Politik nicht längst so klar? Der BGH hat damit eine Rechtsauffassung in Stein gemeißelt, die zuletzt von einer zunehmenden Zahl von Oberlandesgerichten erarbeitet worden war. Zu Beginn der juristischen Auseinandersetzung hatten viele Gerichte noch anders geurteilt. Die BGH-Juristen haben auch einiges dafür getan, noch anstehende Verfahren zu erleichtern. Zum Beispiel spielt die Frage, ob der manipulierte Diesel abgedatet wurde oder nicht, keine Rolle. Schon der Kaufvertrag war sittenwidrig. Und die Kritik an VW ist so fundamental, dass der Autobauer schon angekündigt hat, sich jetzt mit möglichst vielen Klägern zu vergleichen, sicher nicht zu deren Nachteil. Eine Entschädigung wie in den USA für alle Kunden, auch die, die nicht klagen, wird es trotzdem nicht geben. Dazu sind die beiden Rechtssysteme zu unterschiedlich. Schadenersatz ersetzt in Deutschland nur entstandenen Schaden und straft nicht den Verursacher, wie das in den USA üblich ist. Das muss hierzulande der Staat tun. Die Karlsruher Richter haben auch die Verteidigungsstrategie von VW zerpflückt und gerügt. Viele Richter in Deutschland haben sich über die teils arroganten Anwälte eines Weltkonzerns geärgert, die zur Aufklärung der Sachlage stets wenig beitrugen. Die zentrale Frage, wer wusste wann was im Konzern, bleibt immer noch ungeklärt, aber das soll wenigstens nicht zum Schaden der Kunden werden. Die Strategie, vor Gericht zu mauern, war ganz sicher mit der jetzigen Chefetage in Wolfsburg abgesprochen. Das Urteil ist deshalb auch eine Niederlage für die Herren Dies und Pötsch. Die ersten Reaktionen aus Wolfsburg zeigen allerdings noch nicht, dass man dort verstanden hat. Denn die Prozesse gegen jene 10.000, die nach dem Bekanntwerden des Dieselskandals noch ein manipuliertes Auto gekauft haben, will VW weiter durch die Instanzen fechten. Und wer nicht geklagt hat, kriegt auch nichts. Das BGH-Urteil hilft in Deutschland, die Verbraucher besser zu schützen. Die Verursacher und Verantwortlichen zu bestrafen, ist Aufgabe des Staates und seiner Behörden. Nur war er dabei bislang weniger konsequent als die Richter in Karlsruhe.
Der Kommentar im Echo des Tages von Arndt Brunnert. Vorpreschen im Kampf gegen Corona, das war ja bis jetzt eine Methode, mit der man wahlweise Bayern verbindet oder Nordrhein-Westfalen. Seit dem Wochenende geht Thüringen deutlich voran bei Corona-Lockerungen. Ministerpräsident Bodo Ramelow hat angekündigt, die Auflagen umzuwandeln. Von Verboten zu Geboten soll es gehen. Dieser Schritt stößt allerdings längst nicht überall auf Zustimmung. Uwe Jahn.
Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken hat jede Menge Widerspruch provoziert. Sein Amtskollege aus Bayern, Markus Söder, CSU, wird ziemlich deutlich.
Das ist das völlig falsche Signal. Wir sind doch noch lange nicht durch mit Corona. Wir haben uns auch vereinbart, Schutzmaßnahmen zu machen. Jede Erleichterung sollte auch mit einer Auflage verbunden sein. Und wer die aktuellen Ereignisse in Frankfurt sieht, was das Gebetshaus betrifft oder auch mit einer Gastronomieveranstaltung, die wir in Norddeutschland haben, jetzt einfach alles aufzugeben, gar keine Schutzmaßnahme mehr zu machen, ist ein völlig fatales Signal. Das können wir so nicht akzeptieren.
Der Gottesdienst in Hessen und die Feier in einem ostfriesischen Gasthaus, die Söder erwähnt, hatten jeweils Dutzende Infektionen nach sich gezogen. Auch der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck übt Kritik an Ramelows Vorschlägen.
Ich halte die Vorstöße für falsch. Nur lokal auf der regionalen Ebene noch zu allgemeinen Regeln zu kommen. Wir sind in einer Zeit, wo das Epidemiegeschehen sich immer noch verändern kann. Die letzten Lockerungen sind noch nicht ausgewertet. Also diese Debatte kommt zur Unzeit. Sie ist verfrüht.
Da ist man in Sachsen anderer Meinung. Auch dort soll grundsätzlich bald mehr erlaubt sein, wenn auch unter Auflagen. Beispiel Besuche in Alten- und Pflegeheimen. Der Virologe Christian Drosten vergleicht Ramelows Vorschläge zu mehr Eigenverantwortlichkeit mit dem schwedischen Modell. Dort sorgen die bisher 4.000 Corona-Toten für Schlagzeilen. Vorsichtshalber konkretisiert Bodo Ramelow am Mittag seine Ideen.
Nichts an Gefahr hat sich verändert, nichts an Herausforderung hat sich geändert. Die Methode hat sich geändert oder soll sich ändern. Die Methode soll gezielt auf Infektionsherde gehen. Und da, wo etwas geschieht, muss sofort reagiert werden.
Sinngemäß meint Ramelow, dass man rund um die Uhr tätige Krisenstäbe für Gegenden, die seit Tagen keine Infektionen mehr haben, nicht braucht. Stattdessen sollen die Gesundheitsämter schnell und regional auf Ausbrüche reagieren, also Quarantänen und andere Maßnahmen für Betriebe, Kommunen oder Landkreise anordnen. Ramelow spricht nicht mehr davon, Verbote aufzuheben, wendet sich aber dagegen, dass Polizeibeamte kontrollieren, aus wie vielen Haushalten eine Gruppe von Spaziergängern stammt.
Raus aus dem Krisenstab im Innenministerium, raus aus der polizeilichen Begleitung des Krisenstabes, rein in die fachliche Begleitung der Zuständigen, die sich mit Hygienekonzepten auskennen und die sich mit Abwehr von Infektionen auskennen.
FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg sagte zur Debatte um die Corona-Regeln ab dem 5. Juni:
Das ist keine Schwarz-Weiß-Diskussion, sondern eine Diskussion von verantwortlichem, zielgenauem Handeln.
Nur an einem Punkt sind alle sich einig. Die Abstands- und Hygieneregeln sowie das Maskentragen überall da, wo Menschen sich näher kommen, sind weiterhin notwendig.
Ja, machen wir uns nichts vor. Jedes Mal, wenn ein Bundesland Lockerungen ankündigt, erhöht sich der Druck auf andere Länder, ebenfalls Verbote zu streichen und einen weiteren Schritt zu tun Richtung neue Normalität, wie das so heißt. Dieser Druck ist umso größer, weil die Infektionszahlen für die Bundesrepublik im internationalen Vergleich erfreulich gering sind, besonders im Osten Deutschlands. Deshalb erwarten viele, dass auch die Bundesregierung bald die Zügel lockert. Daraus wird aber wohl nicht so wahnsinnig viel berichtet. Janina Lückhoff.
Die Bundesregierung will zunächst bis 5. Juli an Kontaktbeschränkungen festhalten, wenngleich diese wohl ein klein wenig gelockert werden. Das geht aus dem Beschlussvorschlag des Bundes für die Besprechung von Kanzleramtschef Braun mit Ländervertretern hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. So sollen ab dem 6. Juni Zusammenkünfte von bis zu 10 Personen oder den Angehörigen zweier Haushalte erlaubt sein, sowohl zu Hause als auch in der Öffentlichkeit. Bislang ist nur das Zusammenkommen mit Angehörigen des eigenen sowie eines weiteren Haushaltes erlaubt. Es gilt weiterhin, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. In bestimmten öffentlichen Bereichen bleibt auch die Maskenpflicht bestehen. Darüber hinaus sollen in Regionen, in denen die Infektionszahlen steigen, weitergehende Kontaktbeschränkungen erlassen werden, um den Ausbruch einzudämmen. Regierungssprecher Seibert sagte, es gehe darum, die erreichten Fortschritte nicht zu gefährden.
Also sowohl mutig als auch wachsam sein, sowohl zurückkehren an Arbeitsplätze, in Schulen, in Restaurants, in Sportvereine, aber eben auch gleichzeitig die Grundregeln weiter achten. Das ist die Haltung der Bundesregierung, über die sie immer wieder in Gesprächen mit den Ländern ist.
Seibert fügte hinzu, die Neuinfektionen bei einem Gottesdienst in Frankfurt und in einem Restaurant in Ostfriesland zeigten, was geschehen könne, wenn Grundregeln außer Acht gelassen würden. Und das sei vermeidbar.
Alle reden von Corona, die Bahn auch. Sie hat ihren Fahrplan kaum eingeschränkt in den vergangenen Wochen. Es gibt allerdings nur wenig Passagiere. Vor allem in Fernzügen verlieren sich momentan 1, 2, 3 Fahrgäste pro Waggon. Unterm Strich bedeutet das täglich wachsende Riesenverluste für die Deutsche Bahn. Seit heute aber heißt es aus der Bahnzentrale, wir wollen wieder durchstarten. Die Großanzeigen dafür haben Sie wahrscheinlich gesehen, sie stehen in etlichen Tageszeitungen. Die genauen Pläne wurden heute in Berlin bekannt gegeben. Johannes Frevel kennt die Einzelheiten.
Eigentlich strebt die Bahn mit Blick auf den Klimaschutz in den nächsten Jahren eine Verdoppelung ihrer Fahrgastzahlen an. Doch die Corona-Krise hat die Nachfrage zeitweise nahezu völlig einbrechen lassen und der Bahn auch finanziell einen dicken roten Strich durch die Rechnung gemacht. Inzwischen sei man etwa wieder bei der Hälfte der Vor-Corona-Zeit angelangt, sagt Bahn-Personenverkehrsvorstand Bertolt Huber in einer Corona-bedingt Telefonkonferenz.
Der Fahrgastzuspruch nimmt kontinuierlich zu. Wir sind weit davon entfernt, Nachfragesituationen wie vor der Corona-Krise zu haben. Aber wir waren ja mal zwischenzeitlich bei 90% unter Vorjahresbuchungen und liegen im Moment etwa auf 50% des Vorjahresniveaus, haben uns also erholt, allerdings ohne dort zu sein, wo wir einmal waren.
Damit steigende Nachfrage und die Corona-Abstandsregeln zusammenpassen, setzt die Bahn ab Pfingsten wieder mehr Züge ein. Auf beliebten Strecken werden zwei ICE gekoppelt. Von Berlin ins Ruhrgebiet fahren ICE doppelt so oft wie bisher. Vor allem der Westen Deutschlands profitiert von der Verlängerung der zuvor gekürzten Züge.
Wir fahren also zwei Zugteile anstatt einem Zugteil, um hier die Sitzplatzanzahl zu verdoppeln. Auch um natürlich bei gesteigerter Nachfrage ausreichend Platz zu lassen, damit die Fahrgäste sich über den Zug verteilen können.
Während der Fahrt wird jeder Zug im Schnitt zweimal gereinigt und desinfiziert. Die Bahn empfiehlt weiterhin Mundschutzmasken. Sollte es zu voll werden, bitten Zugbegleiter Reisende, in weniger ausgelastete Abteile umzuziehen. Damit Reisende vorab sehen können, wenn die generell nur halb besetzten Züge doch etwas voller werden, warnt die Bahn-App bei steigenden Buchungszahlen, erklärt Personenverkehrsvorstand Bertolt Huber.
Da haben wir uns entschlossen, die im Navigator installierte Auslastungsanzeige im Laufe dieser Woche anzupassen, nämlich den Fahrgästen schon dann anzuzeigen, wenn die Züge stark ausgelastet sind, wenn wir bei 50% Auslastung sind, so dass die Fahrgäste das sehen können und wenn sie die Möglichkeit haben, auf einen weniger ausgelasteten Zug umzusteigen, das auch tun können, um hier die Auslastung über die gesamte Flotte gleichmäßig zu steuern.
Bereits zu Pfingsten sollen auch Verbindungen Richtung Österreich und Schweiz hochgefahren werden. Mitte Juni will die Bahn alle anderen Auslandsverbindungen wieder anbieten.
Informationen von Johannes Frevel waren das für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ja, und was war da los vor 14 Tagen in einem Restaurant in Ostfriesland? Hat der Eigentümer massiv verstoßen gegen Corona-Auflagen und war eine Privatfeier dort die Ursache für erhebliche Infektionszahlen, über die der Landkreis Leer jetzt berichtet? Manches deutet darauf hin. Stand heute haben wir Zahlen, die sagen, 22 Menschen haben sich infiziert, über 130 sind in Quarantäne. Nun treibt die Kreisverwaltung die Ursachenforschung voran. Thomas Stahlberg über das, was man bisher weiß. Sein Bericht beginnt bei der Meierwerft.
Die 3.800 Mitarbeiter beim Meier in Papenburg reiben sich verwundert die Augen. Ausgerechnet eine Person aus der Chefetage schleppt das Virus ein. Die Personalchefin der Meierwerft war es. Ihrem Vater gehört das Gebäude, in dem das Restaurant ist. Beide waren zur Feier im ostfriesischen Jeringsveen eingeladen. Beide infizierten sich. Am Montag drauf kam die Personalchefin ganz normal zur Arbeit, sagt Werftsprecher Paul Blom.
Die Mitarbeiterin hatte bis Mitte der letzten Woche keine Symptome und keine Kenntnis von der Infektion. Insofern sind am Montag und am Dienstag unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln der Werft ganz normale Sitzungen durchgeführt worden.
Und dabei soll sie trotz Abstands den Geschäftsführer einer Meier-Tochterfirma angesteckt haben. An der Konferenz nahmen die Granden der Werft teil, vom Betriebsrat bis hin zum Werft-Junior-Chef. Mehr als 50 aus der Meier-Führung sind jetzt in Quarantäne. Betriebsratschef Nico Blom ist über den Restaurantbesuch der Personalchefin nicht glücklich.
Und wenn sich das bewahrheiten sollte, dass bei der Veranstaltung, bei dem die Personalchefin dann ja anscheinend zu Gast war, nicht die Sicherheitsvorkehrungen eingehalten wurden, kann man das nicht akzeptieren, dass auch ein Geschäftsleitungsmitglied so ein hohes Risiko eingeht.
Die Werft hatte zuvor vieles getan, um Corona in den Dockhallen zu vermeiden. Die Werft in Zonen eingeteilt, Kantinen geschlossen, Pausen gestrichen, die Arbeitszeit auf 6 Stunden reduziert. Jetzt kam das Virus auf privatem Wege. Die Werft hat reagiert, die Sicherheitsvorkehrungen seit heute noch einmal verschärft. Paul Blom.
Wir lernen jeden Tag. Wir schauen uns die Erkenntnisse der Wissenschaftler an und versuchen, diese umzusetzen. Was wir jetzt lernen, ist, dass eine Ansteckung auch dann geschehen kann, wenn man die Abstands- und Hygieneregeln einhält. Und deshalb werden wir auf der Werft in Besprechungen mit mehreren Personen in einem Raum Atemschutzmasken verpflichtend machen.
Der Landkreis Leer ermittelt weiter gegen den Wirt aus Jeringsveen. Der bestreitet alle Vorwürfe. Landrat Matthias Grote droht mit Bußgeldern bis zu 25.000 Euro.
Weil wir deutliche Hinweise darauf haben, dass man sich nicht an Regeln gehalten hat. Auch die Maßgaben, die DEHOGA rausgegeben hat, die scheinen dort nicht zur Anwendung gekommen zu sein, sondern man hat sich darüber hinweggesetzt. Es soll zu Körperkontakt gekommen sein. Es war auch kein regulärer Restaurantbetrieb, sondern eine geschlossene Veranstaltung.
Auch die Gäste müssen mit Bußgeldern rechnen, sagt Sozialministerin Carola Reimann. Ein Einzelfall, wie der Hotel- und Gaststättenverband bislang einschätzte, scheint das nicht zu sein. Die Polizei musste am Wochenende in Delmenhorst eine Feier mit 40 Personen in einem Restaurant auflösen, weil gegen die Corona-Regeln verstoßen wurde. Infiziert wurde bislang keiner. Auch hier drohen 25.000 Euro Strafe.
Es fließen Milliarden in die Wirtschaft, um die Corona-Schäden zu begrenzen. Die Frage ist allerdings, ob all diese Konjunkturhilfen sinnvoll und nötig sind. Das sind sie auf jeden Fall, findet Bundesumweltministerin Svenja Schulze, sofern damit Umwelt- und Klimaschutz vorangetrieben werden. Alex Krämer.
Wenn gerade viel Geld unterwegs ist, dann sollte man rechtzeitig versuchen, es in die Richtung zu lenken, die man für richtig hält. Nach Pfingsten will die Bundesregierung Pläne für ein Konjunkturprogramm vorlegen. Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD hat ihre Pläne jetzt aber schon vor Pfingsten präsentiert.
Beim Weg aus der Krise, bei der wirtschaftlichen Erholung, da kann die Politik vieles richtig machen für Beschäftigung, für Innovation und für nachhaltigen Klimaschutz.
100 Milliarden Euro soll der Bund dafür in diesem und im kommenden Jahr in die Hand nehmen, schlagen von Schulze beauftragte Wissenschaftler vor. 100 Milliarden verteilt nach sozialen und ökologischen Kriterien. Für Familien 500 Euro Zuschlag aufs Kindergeld. Für Unternehmen Steuervorteile bei Investitionen, besonders bei Investitionen in Energieeffizienz. Dazu eine Absicherung der Kommunen, denen die Einnahmen wegbrechen, und Förderprogramme. Einmal im Verkehr, für den öffentlichen Nahverkehr, Wasserstofftankstellen, Ladesäulen und eine Abwrackprämie, die aber nur für E-Autos, nochmal 3.000 Euro obendrauf auf die Förderprogramme, die es ohnehin schon gibt. Im Energiebereich geht es um den schnelleren Umstieg auf Erneuerbare beim Strom, mehr Photovoltaik und mehr Wind.
Über 140.000 Beschäftigte arbeiten derzeit in der Windindustrie in Deutschland. Tausende Arbeitsplätze sind in den letzten Jahren verloren gegangen. Die jetzige Krise verschärft die Situation. Dieser Aderlass sollte gestoppt werden,
sagt Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie schlägt vor, das Ausbauziel für erneuerbaren Strom anzuheben, gerade auch für Windräder. Für Privatleute soll es durch Abschreibungsmöglichkeiten und Förderung attraktiver werden, sich eine neue Solaranlage aufs Dach und eine neue Heizung in den Keller zu bauen. Unter dem Strich bietet das Programm wenig Neues, sondern bekannte Forderungen von Umweltschützern und Umweltministerin. Aber es versucht, diese Forderungen mit dem Ziel, Konjunkturankurbelung zu verbinden.
Gerade wir hier als Industrieland können und wir müssen auch zeigen, dass das geht. Wir wollen starker Industriestandort bleiben, indem wir in Zukunftstechnologien investieren und damit in unserer Industrie hohe Wertschöpfung und Klimaschutz verbinden.
Interessant wird es dann aber beim Kleingedruckten werden. Für Svenja Schulze zum Beispiel sind moderne Verbrennungsmotoren nicht nachhaltig, denn sie verbrennen ja trotz aller Effizienz weiterhin Sprit. Die Autoindustrie will sie aber dennoch fördern, denn sie verbrennen ja immerhin weniger Sprit. Das ist Stoff für weitere Auseinandersetzungen, die jetzt ziemlich schnell geführt werden müssen.
Corona bestimmt die Schlagzeilen seit Monaten und so ist es natürlich auch mal in den auf WDR 5 und NDR Info. Aber Corona ist ja nun nicht das einzige Virus, das herumschwirrt und Menschen krank macht. Mediziner des Robert-Koch-Instituts haben auch die normale Grippe im Blick. David Beck.
In der Regel dauert die Grippesaison auf der Nordhalbkugel bis Ende Mai. Dieses Jahr war sie aufgrund der Ausgangsbeschränkungen und Abstandsregeln praktisch überall bereits Ende April vorbei. Dabei war die diesjährige Grippewelle im Januar auf dem Weg, eine der heftigsten der letzten Jahrzehnte zu werden, so das Fachmagazin Nature. Weltweit wurden so vermutlich Zehntausende Grippetote vermieden. In Hongkong wurde dieser Effekt bereits 2003 während des Ausbruchs des SARS-CoV-1 beobachtet. Die Maßnahmen gegen das Coronavirus seien wahrscheinlich auch gegen die Verbreitung des Grippevirus sowie anderer viraler Atemwegserkrankungen effektiv, erklärte ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation. So gingen auch Fälle von Masern, Röteln und Windpocken weltweit zurück. Andere Krankheiten verbreiten sich als indirekte Folge der Corona-Pandemie allerdings schneller, wenn Programme zum Kampf gegen diese Krankheiten durch Maßnahmen gegen das Coronavirus behindert werden. Die Partnerschaft gegen Tuberkulose der Vereinten Nationen zum Beispiel schätzt, dass ein dreimonatiger Lockdown mehr als 1,3 Millionen zusätzliche Tuberkulose-Tote im Verlauf der nächsten 5 Jahre zur Folge hätte. Und ob die Grippewelle auf der Südhalbkugel auch vergleichsweise kurz wird, ist noch unklar, da der Höhepunkt der Grippewelle auf der Südhalbkugel erst im Juli oder August erwartet wird. Welchen Einfluss die Corona-Schutzmaßnahmen also insgesamt auf die Gesundheit der Weltbevölkerung haben werden, wird sich erst noch zeigen.
Alle 2 bis 3 Jahre erscheint ein neuer Kinderreport. Das ist ein Bericht, den das Deutsche Kinderhilfswerk zusammenstellt auf der Basis von Befragungen, die vorher gelaufen sind zu einem jeweiligen Schwerpunktthema. Der Schwerpunkt diesmal hieß Draußen spielen für Kinder. Klar, dass auch dieses Thema durch Corona beeinflusst wird, denn lange Zeit waren Spielplätze abgesperrt und bis heute sind sie oft nicht so voll wie in der Vor-Corona-Zeit. Die Ergebnisse des Kinderreports fasst Sabine Müller zusammen.
Als das Deutsche Kinderhilfswerk im Januar mehr als 1600 Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Draußenspielen befragte, da waren Corona, Abstandsregeln und geschlossene Spielplätze bei uns noch kein Thema. Aber die neue Lage habe die Erkenntnisse des Kinderreports nicht weniger relevant gemacht, meint Hilfswerkchef Thomas Krüger. Im Gegenteil.
Sie sind vor dem Hintergrund der aktuellen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie umso mehr ein Leitfaden und auch Handlungsempfehlungen für Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft, was getan werden kann, um eben draußen spielen für Kinder zu erleichtern und zu fördern.
Draußen spielen ist wichtig, das finden Kinder und Erwachsene, die Erwachsenen allerdings noch deutlich häufiger als die Kinder selbst. Und je älter die Jugendlichen werden, desto weniger interessieren sie sich fürs Draußenspielen. Grundsätzlich meint aber eine große Mehrheit, es müsse mehr nahegelegene Spielorte wie Spielplätze, Wiesen und Spielstraßen geben und die müssten besser erreichbar sein, etwa mit kostenlosen Bussen und Bahnen oder auf sicheren Radwegen. Allerdings scheinen Nähe und Erreichbarkeit nicht die Hauptprobleme zu sein, die Kinder vom Draußenspielen abhalten. Claudia Neumann vom Kinderhilfswerk hat die Umfrage ausgewertet.
Hauptgrund für die Kinder und Jugendlichen, nicht draußen zu spielen, ist das Fehlen anderer Kinder zum Spielen. Ein weiterer wichtiger Grund ist für sie die fehlende Zeit.
Erwachsene sehen dagegen andere Haupthinderungsgründe beim Draußenspielen. Andere Kinder und Jugendliche, die Kinder ärgern und ängstigen, den gefährlichen Straßenverkehr und meckern der Erwachsene. Das Kinderhilfswerk argumentiert, wo Spielkameraden fehlen, fehle es an Treffpunkten und Angeboten, wo sich Kinder begegnen. Da müsse die Politik ran, zum Beispiel mit besserer, kinderfreundlicher Stadtentwicklung und mehr Kinder- und Jugendarbeit, aber auch mehr Freiräume im Alltag, etwa im durchgetakteten Ganztagsschulbetrieb. Ideen gibt es viele. Mehr Tempo-30-Zonen, mehr Spielstraßen, einmal im Jahr ein autofreier Sonntag, an dem Kinder überall auf den Straßen spielen könnten. Gerade in Krisenzeiten dürfen wir die Interessen von Kindern und Jugendlichen nicht aus dem Blick verlieren, sagt SPD-Familienministerin Franziska Giffey, die die Vorstellung des Kinderreports unterstützte. Sie fordert mehr Mitsprache für Kinder und Jugendliche, nutzte die Gelegenheit, fürs Wählen ab 16 Jahren zu werben und den Koalitionspartner Union daran zu erinnern, dass Kinderrechte wie besprochen ins Grundgesetz müssten.
Wann, wenn nicht jetzt in diesen Zeiten, wird einem bewusst, wie wichtig die Kinderrechte sind, wie wichtig es ist, dass eben die Kinderrechte bei allen staatlichen Entscheidungen auch mit berücksichtigt werden.
Was die aktuelle Corona-Lage angeht, so befürwortet die Familienministerin Öffnungsschritte in den Bundesländern, die Kindern zugutekommen. Allerdings betont sie, das seien natürlich immer Abwägungsfragen, die vor Ort entschieden werden müssten.
Und jetzt noch Fußball. Die oberen 2 Ligen spielen wieder ohne Publikum, aber immerhin. Viele Amateurligen dagegen haben die Spielzeit vorzeitig abgebrochen wegen Corona. Dazwischen hängt die 3. Liga mit Vereinen aus Rostock, Meppen und Braunschweig, aus Duisburg, Münster, Krefeld und Köln, um nur mal ein paar zu nennen. Für diese Liga ist der DFB zuständig und dessen Bundestag hat heute Nachmittag beschlossen, auch in der 3. Liga soll der Ball wieder rollen. Ab Samstag. Tim Brockmeier.
Lange bevor es überhaupt zu den Abstimmungen über die 3. Liga, deren Fortsetzung, Abbruch oder gar Aufstockung kam, machte der DFB-Vizepräsident Rainer Koch seinem Ärger Luft und stellte klar,
dass wir im Moment ein für den Fußball in Deutschland unwürdiges Schauspiel erleben. Dies ist unerträglich und nicht länger hinzunehmen.
Gemeint, der hartnäckige und öffentliche Widerstand meist aus sportlichen Gründen einiger Drittligavereine, Verbände, aber auch Landesregierungen gegen den Wiederbeginn der 3. Liga inklusive der Androhung von Klagen.
Dieser Zustand kann so nicht weitergehen.
Also brachte der DFB das Ganze auf seinem erstmals virtuell abgehaltenen Bundestag zur Abstimmung. Soll die 3. Liga fortgesetzt werden? Knapp 95% der 253 stimmberechtigten Delegierten votierten mit Ja. Soll die 3. Liga, so ein Antrag aus dem Saarland, abgebrochen, zweigeteilt und auf je 20 Vereine aufgestockt werden? Keine 10% votierten dafür. Klare Ergebnisse, klares Frohlocken beim Präsidenten Fritz Keller.
Also dieses klare Votum zeigt auch,
auch, dass nicht die Lautesten immer nachher auch Recht bekommen.
Und so plant der DFB den Spielbetrieb der dritten Liga auf Grundlage des schon aus der Bundesliga bekannten Hygienekonzepts am 30.05. wieder aufzunehmen. Die verbleibenden 11 Spieltage sollen in englischen Wochen bis zum 4.07. durchgezogen werden, so der Plan und die Hoffnung des Präsidenten.
Ich appelliere jetzt an alle, dass wir das hinkriegen und dass keine Tricks mehr oder Verweigerungshaltungen da sind.
Dass kurz vor dem Bundestag noch Anwaltspost vom abstiegsgefährdeten Halleschen FC ins DFB-Haus flatterte, wegen bestehender Wettbewerbsverzerrung, könnte Hoffnung und Appell schnell wieder vergessen machen. Die dritte Liga könnte also trotz klarer Abstimmungsergebnisse eine Baustelle beim DFB bleiben, der auch ohne diese Diskussion in eine nicht sehr leichte Zukunft blickt. Schatzmeister Stefan Osnabrücke zeichnete ein düsteres Bild. Im schlechtesten Fall rechnet der DFB in der Corona-Pandemie mit einem Verlust von 77 Millionen Euro, fast 14 Millionen Euro mehr, als der Verband momentan an Rücklagen auf der hohen Kante hat.
Soweit das Echo des Tages. Ich wünsche noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.